Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich A Quiet Place 2 angehört. Und das erklärt vielleicht, warum wir heute ein bisschen leiser sprechen bei diesem Podcast. Wir, das sind heute Tom und Tom. Hallo Tom.
Hi Tom.
Ja, wir waren natürlich sehr gespannt, nachdem wir vom ersten A Quiet Place damals im Kino super beeindruckt waren. Sehr positiv überrascht waren. Da hatten wir ja gar nicht so auf dem Schirm, was das eigentlich sein wird. Und das ist ja ein Horrorfilm, der schon besonders ist, weil er mit sehr wenig, sehr viel Spannung aufbaut. Und das war natürlich jetzt die Frage, schafft er das nochmal? Weil der erste Film hatte das sehr gut aufgebaut, eine sehr einfache Geschichte eigentlich sehr gut aufgebaut und hatte dann am Ende auch eine sehr starke Schlussszene. Und wie willst du dann die Geschichte wirklich weitererzählen und was nimmt man sich für den zweiten Teil vor? Hier ist es so, dass wir tatsächlich an den ersten Tag nochmal springen. Das, was Gott sei Dank der erste Film nicht gemacht hat, der dann eher unkonventionell anfängt. Aber hier springen wir dann nochmal zurück und springen dann an die Stelle, an die da, wo der erste aufhört. Und es geht weiter um den Überlebenskampf mit Baby und weiter das Leben lautlos zu führen. Aber mit dem, was sich verändert hat am Ende vom ersten Teil. Man ist also nicht mehr ganz schutzlos. Und was bedeutet das dann? Kann man tatsächlich damit überleben? Wie kommt unsere Familie dadurch? Das hat er sich vorgenommen. Krasinski hat dann auch wieder gemacht. Und auch diesmal wieder haut ein Emily Blunt völlig um. Großartig.
Also der Unterschied, der große Unterschied für mich zum ersten Teil ist, es wird viel mehr gesprochen und es gibt viel mehr Geräusche. Ansonsten bleibt er sehr treu bei seiner Linie. Also die wichtige Frage, was wollen die eigentlich von uns, warum sind die hier, bleibt weiter ungeklärt. Spoiler-Alarm, ganz wichtig, weil es für die Geschichte überhaupt nicht wichtig ist. Für die Geschichte ist diese existenzielle Bedrohung wichtig. Und wie du eben gesagt hast, dieser kleine Hoffnungsschimmer, wir sind nicht mehr völlig hilflos. Wir können, sofern die richtigen technischen Mittel vorhanden sind, können wir uns diese Gegner durchaus vom Leibe halten. Was wieder unglaublich gut funktioniert, ist dieser Fokus, wie dich die Kamera an die kleinen Details herangeführt, was alles Geräusche machen kann und du nicht möchtest, dass es Geräusche macht, weil das natürlich die geschätzten Hauptfiguren bedroht. Das wird auch noch weiter, dieser Schirm wird auch noch weiter aufgespannt, weil es gibt natürlich Orte logischerweise, die wenig Geräusche rauslassen, an denen man sicher ist, die aber dummerweise möglicherweise einen irgendwo einsperren, wo man gar nicht eingesperrt sein möchte. Also diese umfassende Gefahr, wenn irgendein unerwartetes Geräusch erzeugt wird, das trägt locker wieder durch diesen in angenehmen 90 Minuten, schätze ich mal, Länge Film und sorgt dafür, dass der Spannungspegel permanent hoch bleibt. Auch, dass es jetzt so eine Parallelmontage gibt, also dass die Geschichte sich im Prinzip in zwei Spuren, in zwei Gleisen weiterentwickelt, buchstäblich, denn an denen wandern die Protagonisten oder ein Teil der Protagonisten entlang, was auch parallel zu Zuspitzungen führt. Ne? Das heißt, es kulminiert in Höhepunkten, die sich zeitgleich zumindest für uns abbilden oder abspielen sollen. Ich bin noch ganz atemlos, muss ich sagen. Also wieder ein großer Wurf und eine konsequente logische Weitererzählung. Du hast gesagt, es ist bewusst schlicht gehalten. Auch hier in diesem zweiten Teil wird kein großes Bohai gemacht. Er macht nicht mehr, als er sich vorgenommen hat und tut auch nicht mehr, als dem Film gut tut.
Das ist genau der Punkt. Der erste Film hat nämlich deswegen so gut funktioniert, weil er eben sich auf das beschränkt hat, was er da zeigen will. Diese eine Familie, die unter dieser existenziellen Bedrohung steht und die im Gegensatz zu Menschen in anderen Horrorfilmen sehr wenig dumme Fehler machen und sehr gut zusammenhalten und trotz Konflikten als Familie loyal sind und es praktisch auch darum geht, ob dieses Modell, wie man solidarisch als Familie lebt, ob das tatsächlich zum Überleben tragfähig ist. Und im Grunde haben wir hier eine ganz ähnliche Situation und sie wird auch nicht durch übermäßig viele andere Schauplätze oder durch übermäßig viele andere Menschen verkompliziert. Es ist nur so, dass sich diesmal diese Familie aufteilt. Praktisch einmal geht es aufs Abenteuer, um Rettung sozusagen in irgendeiner Art und Weise herbeizuführen. Und die andere geht darum, die Familie, die nicht unterwegs ist, zu retten. Und komplizierter wird es nicht mehr. Es gibt wenig Begegnungen mit anderen Menschen, die dann aber sehr interessant sind. Es gibt aber einen Mann, der von Cillian Murphy gespielt wird, der eine moralische Entscheidung treffen muss. Und das ist sehr, sehr interessant, weil dadurch der Film nochmal so eine Ebene bekommt, wie er die Entscheidung trifft und wie er handelt und was das für einen Unterschied dann letztlich macht. Und das ist auch, es geht ja dann darum, kann jemand in die Fußstapfen von Lee, also der Vaterfigur, die von John Krasinski gespielt wurde im ersten Teil, treten? Ist das überhaupt sinnvoll? Und was bedeutet das eigentlich moralisch? Und das, finde ich, ist wunderbar, ohne irgendwie zu kompliziert oder zu komplex zu werden, vorgeführt worden.
Und Cillian Murphy ist an der Stelle ganz toll besetzt, finde ich. Der hat in seiner Vita ja genauso viele Bösewichte wie überzeugende gute Typen gespielt. Gibt der Figur diese Balance, ist er vielleicht auch einer, der zur bösen Seite gewechselt ist oder der in seiner Tatenlosigkeit bleibt und sie wieder wegschickt und dann doch diese moralische Entscheidung trifft. Das spielt auf einem Level mit John Krasinski in dem ersten Film, finde ich. Also er verliert, der männliche zentrale Charakter verliert nicht gegenüber dem Heldencharakter im ersten Film. Was, finde ich, sehr schön noch weitererzählt wird, ist die Geschichte mit dem Baby, das uns ja als unheilbarer Romantiker ganz besonders mit seinen Kulleraugen einnimmt für sich und das wir ganz besonders in Schutz nehmen wollen und in dieser Folge noch mehr Bedrohungen unmittelbarer Art ausgesetzt ist als im Teil 1. Also auch hier klug und einfach nur das, was dieses gruselige Setting vorgibt, weiterentwickelt.
Natürlich fehlt im zweiten Teil die Überraschung, die der erste Teil halt bieten kann. Ich kann mich erinnern, am Anfang dieser Brücke, als zum ersten Mal es zu einer Begegnung tatsächlich mit den Monstern kommt, habe ich gedacht, ich verliere das Bewusstsein beim ersten Film. So sehr war diese Überraschung gesetzt. Klar, das kannst du nicht nochmal herstellen, aber ich fand tatsächlich, dass er fast jeden Fehler, den du in einer Fortsetzung machen kannst, vermieden hat. Und auch gerade, du hast recht, mit Cillian Murphy, der eine ambivalente Figur spielt und auch die gehörlose Tochter und der Sohn, die alle ihre Stärken und Schwächen haben, am Ende aber halt sich dann immer überlegen, welche Entscheidung sie irgendwie treffen und wie sie sich verhalten. Das ist schon auch im zweiten Film hier wieder sehr, sehr gut. Also wieder der Beweis, dass man mit sehr wenig Bohai dann wirklich einen sehr guten Genrefilm machen kann, auch im zweiten Anlauf. Wobei, letzte Frage an dich, Tom. Ich finde, die Geschichte ist mit radiofreie Menschheit am Ende auserzählt, oder?
Eigentlich, ja, ich finde auch, eigentlich wüsste ich da nicht, dass da noch was Neues erzählt werden müsste. Und wenn man sich Sparsamkeit in der Geschichte und ein natürliches Ende so ein bisschen ins Gebetbuch geschrieben hat, dann sollte es damit auch getan sein und man nicht sich noch zu irgendeiner Trilogie hinreißen lassen. Aber ich meine, wenn noch ein genialer weiterer Einfall vom Himmel fällt, warum nicht, solange der rechte Pfad mit dem ausgestreuten Sand nicht verlassen wird, könnte ich mir auch einen dritten Teil nochmal angucken.
Da würden wir wieder die Luft anhalten, aber es wäre auch schön, wenn es dann so lange noch hin ist, dass wir dann das nicht nur auf der heimischen gebeamten Leinwand im Wohnzimmer sehen können, sondern dann auch tatsächlich von einer großen Kinoleinwand, weil auch das war was Besonderes, in einem Kino mit damals im ersten Teil mit vielleicht 300, 400 Leuten zu sitzen und keiner hat während des ganzen Films einen Ton gesagt. Ja, also wir können ihn aber durchaus empfehlen, ist er jetzt auf Blu-ray erhältlich und wahrscheinlich demnächst auch auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Wir können sagen, den kann man sich wirklich gut anschauen. Und dieser Podcast steht natürlich unter
Creative Commons.
Vielen Dank.